Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, dort ist es, ja. Das ist die Aufgabe, die gerade dort im Chatfenster gepostet. Was den ersten Punkt dieser Aufgabe betrifft, so fand ich es sehr hilfreich, eigentlich daran zu denken, dass die Probleme, die unsere Ehepartner oder Partner betreffen, auch alle anderen in unserem täglichen Leben betreffen. Was Bill hier auf Seite 135 erwähnt, das, was er schreibt hier ist, wir Frauen haben herausgefunden, das ist Mitte 135, dass wir, wie jeder, nicht frei sind von Stolz, Selbstmitleid, Eitelkeit und allem, was die egozentrische Person ausmacht. Auch wir waren nicht erhaben über Selbstsucht und Unehrlichkeit. Und dann ganz unten spricht er von Furcht, Kummer und verletzte Gefühle, die Ehefrauen erfahren. Und das, was er hier beschreibt, dient auch, also meines Erachtens, als Begründung dafür, warum ein Programm wie Al-Anon auf einer Grundlage spiritueller Prinzipien wie AA geschaffen und aufgebaut werden sollte. Diese Probleme sind nicht nur bei Alkoholikern anzutreffen. Es scheint mir, es sind universelle menschliche Probleme, sodass sie für jeden, den wir kennen, gleichermaßen gelten. Und das hilft mir eigentlich, mehr Toleranz und Geduld mit dem zu haben, was ich als Fehler, sogenannte Fehler bei den Menschen sehe, die mir nahestehen, wie meine Frau zum Beispiel, meine Familienmitglieder und Kollegen an meiner Arbeit. Aber selbst als so genesender Alkoholiker mit so einigen Jahren Nüchternheit ist mir klar, dass es immer noch spezielle alkoholische Eigenschaften in meinem Verhalten gibt, die meine Frau von Zeit zu Zeit ertragen muss. Und es ist wichtig, dass ich erkenne, dass meine alkoholischen Denk- und Verhaltensweisen immer noch bis zu einem gewissen Grad in meinem Leben präsent sind. Wenn meine Frau mich zum Beispiel kritisiert oder sich über mein egoistisches Verhalten aufregt, ist es wichtig, dass ich dies in den Kontext meiner laufenden Genesung stelle. Sie hat sicherlich jedes Recht, frustriert und wütend über meinen Egoismus zu sein. Und wenn sie diese Wut zum Ausdruck bringt, hilft es mir, mich daran zu erinnern, wie viel Arbeit ich wirklich leisten muss, um bereit zu sein, Gott meine charakterlichen Mängel zu übergeben und Gott zu bitten, diese von mir zu entfernen. Also Schritte 6 und 7, das sind so laufende Arbeit bei mir. Zum zweiten Teil der Aufgabe dieser Woche, also beschreibt Bill eine spirituelle Lebensweise, der die Ehepartner von Alkoholikern folgen sollen, markieren oder unterstreichen sie in ihrem Buch die vorgeschlagenen spirituellen Aktionen. Also zu diesem Punkt, das Erste, was mir in der zweiten Hälfte dieses Kapitels auffällt, sind die vielen neuen Versprechen, die Bill uns hier gibt, was mit uns geschehen wird, wenn wir uns bemühen, unser Leben nach diesen spirituellen Grundsätzen zu führen. Zum Beispiel haben wir unten auf Seite 133 bis oben auf 134 eine Liste neuer Versprechen und oben auf Seite 139 gibt es noch mehr Versprechen. Also in Zukunft könnten wir diese vielleicht als die an die Ehefrauen Versprechen bezeichnen, oder vielleicht ist es so, um das so politisch korrekter auszusprechen, an die Versprechen an unsere Lebenspartner versprechen, oder was weiß ich. Die Diskussion auf Seite 136, es fängt an mit einige Hindernisse, die ihnen im Weg stehen, sind Ärger, verletzte Gefühle und Groll. Also diese ganze Diskussion über Ärger, verletzte Gefühle und Groll ist in meinem Leben so wahr, jeden Tag. Wirklich. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen an meiner Arbeit, der mich fast jedes Mal wütend macht, wenn ich mit ihm reden muss. Und letzte Woche habe ich ihn zufällig bei der Arbeit gesehen und wir haben. Danke schön, Achim. Und wir haben uns etwa so 10 Minuten lang unterhalten. Für den Rest des Tages und für die nächsten 2 Tage konnte ich nicht aufhören, über dieses Gespräch mit meinem Kollegen nachzudenken. In meinem Kopf habe ich mir imaginäre Gespräche mit ihm ausgemalt und überfantasiert, was ich zu ihm hätte sagen sollen oder wie ich ihm anders hätte antworten können. Ich konnte nicht aufhören, mir vorzustellen, wie ich ihn verletzen und ihn für seine Arroganz und seinen respektlosen Umgang mit mir bezahlen lassen könnte. Mit dieser Beziehung habe ich 16 Jahre lang gekämpft und dafür gebetet. Und ich habe ausführlich mit meinem Sponsor darüber gesprochen und das hat mir auch sehr geholfen. Die Ratschläge aber, die Bill auf Seite 137 gibt, sind in dieser Hinsicht äußerst nützlich für mich. Und ich denke, sie gelten für jede Beziehung, die ich in meinem Leben habe. Und zwar, das ist so Mitte 137. Die Losung lautet, Geduld, Toleranz, Verständnis und Liebe. Leben Sie danach und er wird es erwidern. Die Regel heißt, leben und leben lassen. Wenn Sie beide die Bereitschaft zeigen, eigene Fehler zu korrigieren, wird es nicht nötig sein, einander zu kritisieren. Auch ein bisschen oben, also das gilt wirklich für jede langfristige intime Beziehung oder auch jede Beziehung überhaupt. Und das, was er gerade oben über diesem Absatz sagt, auch hat für mich auch letzte Woche gegolten bei diesem Gespräch, das ich mit meinem Kollegen hatte. Wenn Sie wieder mal eine heiße Diskussion haben, egal worüber, sollten Sie darin wetteifern, wer als erster lächelt und sagt, jetzt wird es ernst. Es tut mir leid, dass ich mich so gehen ließ. Wir wollen später darüber sprechen. Das hätte ich mir auch sagen können letzte Woche in diesem Gespräch. Egal, aber das auch wenn sie besonders also für langfristige intime Beziehungen nützlich sind, ich finde diese Vorschläge für alle meine Beziehungen hilfreich. Auch für diesen Kollegen, von dem ich euch gerade erzählt habe. Okay, ich schließe hier ab und es gibt so viel zu sagen, wirklich. Und ich hatte noch keine Gelegenheit, darüber zu sprechen, wie all dies meiner Meinung nach mit dem dritten Anhang, die AA-Gemeinschaft, aus der Sicht von Ärzten zusammenhängt. Aber ich überlasse es euch, darüber zu berichten und ich freue mich darauf, wirklich diese Woche von euren Erfahrungen zu hören. Und damit mache ich die Bühne frei für unsere zweite Sprecherin Ulrike. Bitte, Ulrike.
Danke, Bill. Danke für das, was ich hören durfte. Und danke auch für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Ja, bei der Vorbereitung auf dieses Thema, das fand ich schon sehr, sehr spannend und interessant. Vielleicht einfach zum Hintergrund. Ich bin in Deutschland mit dem Wohnmobil unterwegs, nur dass ihr wisst, wie das hier aussieht und warum. Ja, was für ein Thema. Also das Erste, was mir so eingefallen ist, ist einfach, ich kenne den Alkoholismus von beiden Seiten, von allen Seiten. Ich bin in einem alkoholkranken Familie aufgewachsen, mehrere Generationen, nicht auffällig, nicht bekannt, nicht offen, nicht sichtbar. Ich bin selbst Alkoholikerin. Ich war mit einem nassen Alkoholiker verheiratet. Ich bin mit einem trockenen Alkoholiker verheiratet. Ich kenne alle Seiten. Und das ist mir, somit kann ich also eins sagen, was mir am allerwichtigsten dabei ist also jedem Angehörigen, der vielleicht nicht selbst Alkoholiker ist und nicht mitten im Programm und sich dessen schon bewusst. Ich habe immer alles verschwiegen. Mein Ex-Mann trinkend hat alles verschwiegen. Das, was die Menschen draußen sehen, ist noch nicht mal die Spitze des Eisbergs. Das, was die Familie sieht, ist ein Stückchen mehr, ist vielleicht statt 10% 30% des Dramas. Aber die Welt da draußen weiß nichts davon und weiß auch nicht, ob sie es davon wissen wollen. Also ich hatte ja, wie ich selber trocken geworden bin, immer das Bedürfnis, die ganze Welt draußen trocken zu legen und auch alle an meiner Freude teilhaben zu lassen. Und habe dabei gemerkt, dass sie eigentlich wollten sie nur, dass es endlich wieder normal wird oder dass ich normal bin. Und ja, das bin ich bis heute nicht. Also das hat ja auch Bill so gesagt. Also ich habe bis heute einfach Eigenschaften, die hervorstehen und mit denen nicht nur meine Partner, sondern die ganze Welt draußen zurechtkommen muss. Also auch in meinem Arbeitsleben fällt das immer auf. Für mich ist das Hervorstechendste immer wieder mein mangelndes Selbstwertgefühl. Und auch das mangelnde Selbstwertgefühl eines jeden Alkoholikers und auch wahrscheinlich mit der Zeit eines jeden Angehörigen oder Kollegen eines Alkoholikers. Weil ich habe mal, finde das so wichtig, wir ziehen uns ja, solange wir aktiv trinken und aktiv nicht im Programm sind, sondern vielleicht auch nur dry drunk, dann ziehen wir uns gegenseitig runter. Wir machen uns gegenseitig klein, weil wir uns selbst klein fühlen. Und das ist für mich so ein Punkt, wo es eben wichtig ist, also hier steht das, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich es im Text gelesen habe, ihr habt es ja auch gelesen, dass da hinten bei den Ärzten, bei der Sicht des Ärzte, dass also AA wirkt durch die Gemeinschaft und eben durch die Religion, durch, jetzt sage ich mal, die Spiritualität. Und diese beiden Dinge sind für uns Menschen absolut wichtig, dass wir dazugehören. Und wenn ein Nicht-Alkoholiker und ein Alkoholiker zusammengehören wollen, dann weiß ich von meiner Zeit, in der ich getrunken habe, dass ich nicht in der Lage war, und zwar überhaupt nicht in der Lage war, eine echte Beziehung einzugehen, so sehr ich es mir gewünscht habe, so sehr ich es wollte, so sehr ich Liebe wollte, aber ich wollte haben. Ich wusste nicht, wie man gibt. Und nicht, ich wusste es nicht. Und wenn ich dann so sehe, also ich habe sicher in meinem Leben beide Rollen eingenommen, die eines Angehörigen und die eines Alkoholikers. Und in beiden Seiten wusste ich nicht. Und auch heute weiß ich oft noch nicht. Ich muss immer noch lernen, wie Beziehung funktioniert. Das funktioniere ich heute. Erstmals im Meeting habe ich angefangen, überhaupt mich ehrlich zu äußern, überhaupt von mir etwas zu teilen, meiner Sponsorin etwas wissen zu lassen, was noch kein Mensch sonst je von mir gehört hat. Diese ganzen Sachen, wo ich sage, die Spitze des Eisbergs und das, was da alles darunter ist, das ist schon viel. Und das beeinflusst natürlich andere. Und dann habe ich jetzt hier so gelesen, wo eben auch an die Ehepartner oder an die Partner überhaupt oder vielleicht auch Freunde, sie fühlen sich verpflichtet, beim Arbeitgeber anzurufen, zu sagen, er ist krank, der Partner ist krank. Auch wenn das der Realität entspricht, also was habe ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was steckt da dahinter? Immer wenn ich von meinem Partner etwas in Anführungsstrichen erpresse oder einfordere oder haben möchte, was nicht so ganz koscher ist, und das ist definitiv nicht koscher, denn es ist immer dann, wenn ich die Verantwortung nicht für mich übernehmen möchte. Und das fängt bei ganz kleinen Dingen an. Da steht ja auch so dieser Punkt drin, dass wir uns selten über ernsthafte Probleme streiten, sondern dass es immer die kleinen Dinge sind. Ja, weil bei den, also auch heute noch, mit meinem Mann, wenn wir kommen in Krach wegen irgendwelcher Nichtigkeiten. Und Gott sei Dank kann ich heute manchmal sagen, wie wichtig ist das? Und es einfach loslassen, ja? Es sind die kleinen Nichtigkeiten, wo wir uns gegenseitig verletzen. Nicht, weil die Sache, die der eine tut, verletzbar ist, sondern weil der andere da einen verletzlichen Punkt hat. Und dieses auf Eierschalen laufen, sagt man das im Deutschen so, also so sich nicht bewegen dürfen, sich nicht rühren dürfen, weil eigentlich eine alkoholkranke Beziehung so krank ist, dass also alles schmerzt und alles verletzt und alles, was man, also man kann gar nicht wissen, wo der Vulkan gerade ausbricht, weil der Vulkan bricht aus, nicht, meine Mutter war wie ein Vulkan, der, wenn er ausgebrochen ist, war alles Mist. Und wenn sie gut drauf war, war alles schön. Es hatte nichts mit meinem Verhalten zu tun. Die Reaktionen sind nicht verlässlich. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass mein alkoholkranker Partner wirklich auf das reagiert, was ich tue. Also heute Gott sei Dank schon, aber früher war das, hing es ab von seinem Stand des Betrunkenseins. Und auch bei mir ist es so, ich habe immer noch diese Gefühlsschwankungen. Mir geht es immer noch manchmal gut und manchmal schlecht, unabhängig von dem, was draußen passiert. Und wenn ich gerade in meinem Pity-Pot, also wenn es mir gerade nicht gut geht oder wenn ich gerade traurig bin oder wenn ich gerade mein Selbstwertgefühl wieder so ist, dass ich aufrecht unterm Teppich laufen kann, dann ist es egal, was mein Partner sagt, dann ist das falsch. Und dann ist es auch egal, was mein Chef zu mir sagt, dann ist das falsch, dann trifft mich das. Und ich bin, wie es eben im blauen Buch so schön heißt, überempfindlich. Ich bin nicht empfindlich, ich bin überempfindlich. Ich habe so viele unverheilte Wunden, woher auch immer die kommen, alkoholkranke Familie, mein eigenes Saufen, wenn ich so gucke, bin gerade mitten im fünften Schritt wieder, was ich so alles mit mir getan habe. Ja, Halleluja! Also auf Wunden immer noch welche draufgesetzt. Also da bin ich gut drin und Verantwortung nicht tragen wollen. Also ich möchte noch mal drauf zurückkommen. Es ist wirklich ganz wichtig, dass wir Gemeinschaft suchen und zwar mit Gleichgesinnten. Und das heißt Frauen mit Frauen, Männer mit Männern. Ich konnte früher mit Frauen nichts anfangen. Ich habe Frauen nicht vertraut. Das habe ich
8 Minuten, Ulrike.
Dankeschön. Habe ich erst im Frauenmeeting gelernt, anderen Frauen zu vertrauen. Heute liebe ich es. Heute bin ich in Frauennetzwerken. Heute kann ich auch andere Frauen beruflich unterstützen. Das wäre früher nicht möglich gewesen. Nicht, weil ich sie nicht mochte oder so, weil ich Angst vor ihnen hatte. Und diese Ängste, die abzulegen und uns gegenseitig zu unterstützen, das finde ich so wichtig. Und deswegen auch Alkoholiker mit Alkoholikern und Angehörige mit Angehörigen. Weil ein Alkoholiker kann einen Angehörigen nicht verstehen und umgekehrt auch nicht. Und ich weiß auch, ich kann in AA nicht von meinem Angehörigensein genesen. Dazu muss ich zu Al-Anon gehen. Meine angehörigen Wunden, die heilen bei Al-Anon. Und hier bei AA lerne ich zu genesen, Verantwortung zu übernehmen und mein bestes Ich zu finden, damit ich das leben kann, was meine höhere Macht sich gedacht hat, als ich auf die Welt kam. Die hat mir Gaben gegeben und für mich ist heute das alles eigentlich überhaupt kein, früher war für mich Spiritualität laber, hohe Wolkenquark und für mich ist es heute was ganz Realistisches, was ganz Reales, nämlich ich bin hier auf der Welt und ich habe eine Aufgabe. Eine Ameise kommt auf die Welt, weil sie eine Aufgabe hat. Ein Vogel kommt auf die Welt, weil er eine Aufgabe hat. Eine Biene hat eine Aufgabe und ich habe auch eine. Und meine Aufgabe ist es, rauszufinden, welche Gaben habe ich mitzubekommen und wie kann ich die am besten zum Wohle der Menschheit einbringen. Und das ist meine Aufgabe, auch das im AA-Programm rauszufinden. Und das konnte ich nie. Wenn ich meine Vergangenheit angucke, wenn ich meine Sexinventur angucke, was ja meine Beziehungsinventur angucke, dann ist das eine Katastrophe. Ich konnte weder lieben noch geliebt werden, noch wusste ich überhaupt, wie man irgendeine Art von Beziehung führt. Und ich danke euch, der ganzen AA-Gemeinschaft von Herzen, dass ihr mich gelehrt habt und mir beigebracht habt, in ganz kleinen Schritten, wie Beziehung, wie Vertrauen, wie Liebe funktioniert. Und die erste Mal Liebe habe ich empfunden, Liebe für mich habe ich empfunden, als ich in einem Meeting saß und sagte...
Die Zeit, liebe Ulrike.
Danke und sagte es mein Schlusswort und sagte, ich liebe alle Menschen in diesem Raum und bin furchtbar erschrocken, weil ich saß da ja auch. Ich danke euch fürs Zuhören und ich wünsche uns allen noch ein schönes Meeting und gute 24 Stunden.
Dankeschön für dein Sprechen, Ulrike, und vielen Dank auch für Vielen Dank für dieses Bild von den Aufgaben der kleinsten Tierchen der Welt. Auch das ist super, das hat mir sehr geholfen. Okay, dann wir haben für unsere Gruppe ein PayPal-Spendenkonto eingerichtet Und den Link dazu findet ihr gleich im Chat. Die Spenden in unserer Gemeinschaft sind stark zurückgegangen, seit wir uns auf Zoom treffen. Die Gemeinschaft muss aber weiterhin Bücher drucken, Telefondienste und eine Webseite für Alkoholiker in Not betreiben. Denke daran, wir waren selten zu arm, um Alkohol oder Drogen zu besorgen. Es wird auch ein Link zur Schritt-für-Schritt-Signalgruppe im Chat geteilt. Danke, Janis, dass du diese Links postest. Jetzt kommen wir zum Teilen. Bitte begrenzt euren Beitrag auf 2 Minuten, damit wir von so vielen wie möglich hören können. In diesem Meeting rufen wir uns gegenseitig auf. Die Person, die zuletzt gesprochen hat, wählt die Nächste, die sprechen kann. Wenn du glaubst, nichts zu dem Thema sagen zu können, dann sag uns auch das, stell dich kurz vor und wähle dann die nächste Person. Gib vielleicht an Freundinnen und Freunde weiter, die du nicht so gut kennst. Wenn du beim Teilen aufgerufen wirst und dich aber nicht als Alkoholikerin oder Alkoholiker bezeichnest, bitten wir dich, nicht zu teilen, weiterzugeben und die nächste Person auszuwählen. Dann, da du, Ulrike, die letzte, die gesprochen hast, möchtest du dann jemanden aufrufen?
Ja, ich wähle mal die Ina aus Stuttgart, denn ich kenne dich noch nicht.
Ina, bitte. Danke, Ina, bitte.
Ja, hallo, ich bin Ina, Alkoholikerin aus Stuttgart. Ich war vor langer Zeit mal in diesem Meeting und heute Abend dachte ich einfach, ich schaue mal rein. Ich weiß nicht, wie weit ihr inzwischen seid, bei welchem Schritt. Aber es gibt hier keine Zufälle und ich sitze genau an der richtigen Stelle. Vielen Dank, Ulrike, für dein Sprechen und vielen Dank, Bill, weil die Idee, das Kapitel an die Ehefrauen zu übertragen auf alle langfristigen Beziehungen, auch Kollegen mit einzubeziehen. Ich bin jetzt im 10. Schritt, seit 19 Monaten trocken und auch bei mir haben sich diese Beziehungen verändert, vor allem die Beziehungen auf der Arbeit, wo ich viel mehr mich zurücknehme, wo ich viel mehr zuhöre, anstatt selber zu sprechen, wo ich ein Beratungsgespräch zum ersten Mal als erfolgreich werten konnte, ohne dass die von mir beratende Person meine Meinung übernommen hat, sondern es war ein offenes Gespräch. Ich habe vorher gebetet und ich hatte das Gefühl, dass ich meinen Gesprächspartnern irgendwas atmosphärisch mitgeteilt hat. Und es war eine ganz einschneidende Erfahrung für mich zu sagen, dieses Gespräch war gut. Es hat auf Augenhöhe stattgefunden. Ich habe meinen Rat gegeben mit völliger Freiheit und Offenheit. Und wir sind danach auseinandergegangen. Der Rat wurde abgelehnt und trotzdem war alles gut. Eine ganz neue Erfahrung für mich. Und auch in Teams, in denen ich arbeite, ich habe so meine Arroganz oder meine Selbstgerechtigkeit immer gern hinter dem Mäntelchen versteckt. Ich bin ja so engagiert in meinem Beruf und mir ist es ja so wichtig. Und jetzt tut es mir sehr gut, in der zweiten oder dritten Reihe zu sein. Und wenn jemand mich braucht oder findet, dass das wichtig ist, was ich zu sagen habe, dann kommt schon die Frage an mich ran. Und das heißt, auf mich wirkt das Programm eben auch in ganz, ganz vielen anderen Lebensbereichen. Und einer davon sind meine Arbeitsbeziehungen. Und die waren so massiv gestört, als ich letztes Jahr dann an meinem Tiefpunkt war.
Die Zeit, liebe Ina.
Vielen Dank, Achim. Die waren so massiv gestört, dass ich meinen Arbeitsplatz gewechselt habe und eine neue Chance jetzt gekriegt habe, es besser zu machen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, Ina, für dein Sprechen. Möchtest du jemanden aufrufen?
Das ist ganz leicht, weil ich eigentlich fast niemanden kenne. Ich rufe mal Corinna auf.
Corinna, bitte.
Ja, Corinna, Alkoholikerin. Schön, dass ihr da seid. Danke, Bill, und vor allem auch danke, Ulrike, fürs Sprechen. Es hat mich dermaßen geflasht. Ich habe mich so dermaßen da wieder erkannt, in dem, was du gesagt hast, und bin eigentlich komplett raus aus dem, was ich ausgearbeitet habe. Aber ich möchte ganz kurz dazu was sagen, was mir aufgefallen ist. Also die Probleme, von denen die Ehepartner betroffen sind, ist halt auch, dass der Al-Anon die gleichen Charakterfehler hat wie ein Alkoholiker. Auch Stolz, Selbstmitleid, Eitelkeit, Egozentrik, Selbstsucht, Unehrlichkeit. Er hat Angst halt, dass der Partner seinen Job verliert, und der Al-Anon hat die Scham, gesellschaftlich abgestempelt zu werden, und damit die Angst vor Schande, gesellschaftlicher Rückzug, Isolation sind die Folge, was eigentlich der Alkoholiker ja auch macht. Und ohne spirituelle Hilfe ist es auch für einen Al-Anon unmöglich, die geistige Gesundheit wieder zurückzuerlangen. Ein Al-Anon muss sich eingestehen, dass er machtlos gegenüber der Krankheit Alkoholismus ist und seine Krankheit, das Helfersyndrom, nichts dazu beitragen kann, dass den Alkoholiker zu heilen. Also und dieser Groll, dass Liebe und Treue nicht helfen, dem Partner vom Alkoholismus zu befreien, das ist der große Missetäter auch von Al-Anon. Also der Groll, der Al-Anon ist machtlos, genauso wie der Alkoholiker selber. Und zu B, da ist mir das dann eigentlich auch sofort wie Schuppen von den Augen gefallen, was Bill beschreibt für die spirituelle Lebensweise des Ehepartners, ist genauso die vier Absoluten der Oxford-Gruppe. Liebe, Ehrlichkeit, Vertrauen und Selbstlosigkeit sind die Prinzipien, nach denen auch ein Al-Anon leben muss, wenn es funktionieren soll. Geduld, Toleranz und Verständnis gehören natürlich auch dazu. Und der Al-Anon muss verstehen, dass sich nicht alles ändert, nur weil der Alkoholiker aufhört zu trinken. Er braucht auch eine höhere Macht für die Führung. Und Glaube und Aufrichtigkeit ist wichtig und Freimachen, vor allem vor Groll, Ärger, Eifersucht, verletzten Gefühlen. Und die eigenen Fehler korrigieren, nicht die des Partners, also nicht die des Alkoholikers, sondern die eigenen. Und nur die Arbeit mit anderen Al-Anons hilft einem Al-Anon beim spirituellen Fortschritt. Und er muss lernen, dass er nichts für den Alkoholiker verantwortlich ist und darf auch nicht versuchen, sein Leben und seine Angelegenheiten zu lenken und zu regeln. Also zu sagen, beim Arbeitgeber,
die Zeit, liebe Corinna.
Danke, Achim, er ist krank oder so, also das muss der Alkoholiker dann auch schon wieder selber regeln. Und der Al-Anon muss seinen Willen und sein Leben der Sorge Gottes anvertrauen, genau wie der Alkoholiker. Das war, was ich aus diesem Kapitel gelernt habe. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, schön für dein Teilen,
Corinna. Danke, Corinna.
Möchtest du jemanden aufrufen, Corinna? Du bist stumm.
Ich nehme die Gabriele aus Hamburg, bitte.
Gabriele aus Hamburg, bitte.
Ich heiße Gabriele, bin Alkoholikerin und vielen Dank fürs Aufrufen. Ich habe mich gar nicht so gut vorbereitet und ich bin erstaunt, was für tolle Sachen ich jetzt heute gehört habe und auch wie gut vorbereitet ihr seid, und deswegen gebe ich weiter.
Danke, Gabriele. Möchtest du jemanden aufrufen?
Ja. Moment, die Teilnehmer. Yvonne Berlin, bitte.
Yvonne Berlin, bitte.
Hallo, Yvonne, Alkoholikerin aus Berlin. Schön, bei euch zu sein. Ja, erstmal danke für euer Sprechen, lieber Bill und liebe Ulrike. Ute wollte ich schon sagen, Ulrike. Ja, bei mir ist es so, also ich kannte, bevor ich zu AA kam, tatsächlich keine Alkoholiker. Also meine Eltern waren zwar oder sind tatsächlich relativ gestört und meine Familie auch, aber mit Alkohol hatten sie nichts am Hut und ich wusste tatsächlich nicht, was es eigentlich ausmacht, Alkoholiker zu sein. Und was ich aber wusste, ist, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Und das wusste ich schon relativ früh, also auch schon lange bevor ich getrunken habe, wusste ich, dass irgendwas mit mir gar nicht in Ordnung ist. Und ich finde, Ulrike, was du gesagt hast, also ich muss da jetzt andocken, weil das mich total angesprochen hat, waren die zwei Sachen, mangelnder Selbstwert und sich nicht zugehörig fühlen. Also dieses mangelnder Selbstwert, ich glaube, neben mir, egal wer, hätte da stehen können und ich hätte mich noch schlechter gefühlt im Vergleich. Also wirklich, keine Ahnung, selbst eine Person wahrscheinlich, also wenn ich jetzt mal, ich kann das mit jedem Bereich machen, aber wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Bildung mache, wenn neben mir jemand steht, der noch nicht mal eine Schulausbildung hat und sich einigermaßen gut artikulieren kann, selbst gegenüber dem hätte ich mich wertlos gefühlt, obwohl ich Abitur habe und studiert habe und ja, wirklich auch eigentlich ganz gut mich ausdrücken kann, und trotzdem hätte ich mich dagegen wertlos gefühlt. Und dieses nicht zugehörig fühlen, das hat tatsächlich erst aufgehört, als ich zur AA gefunden habe. Also ich habe immer nach jemandem gesucht, nach Gruppen gesucht, wo ich mich irgendwie zugehörig. Ja, sofort. Wo ich mich irgendwie zugehörig fühlen kann. Und das gab es einfach nicht. Und erst bei AA habe ich mich zugehörig gefühlt. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich in das Programm gefunden habe. Und jetzt habe ich gar nichts gesagt zu dem, was eigentlich die Hausaufgabe war. Aber ich gehe weiter trotzdem an Marianne in Frankfurt.
Ich habe es befürchtet. Vielen Dank, Yvonne, fürs Aufrufen. Aber ich gebe gerne weiter, und zwar würde ich gerne die Sibylle hören, weil ich die wirklich noch nicht so wahrgenommen habe. Dankeschön.
Danke, Marianne. Könntest du jemanden anderen aufrufen? Sibylle ist hier immer nur als Gast.
Ah, okay, habe ich jetzt wieder nicht. Dann würde ich gerne den Christian aus Wien hören.
Den Christian aus Wien, bitte.
Ich bin der Christian, ich bin Alkoholiker. Grüß euch. Danke für das, was ihr gesagt habt. Das war sehr wohltuend. Ich fange bei dem Anhang aus der Sicht von Ärzten an, weil da haben wir eh noch nichts gehört. Und was mich da so fasziniert, ist einfach die Offenheit der Ärzte damals nach der Devise, also wer heilt, hat Recht. Also wenn die A funktioniert, dann ist es was Gutes. Und es steht also auch drinnen, ein Genesungserfolg von 50-60%. Also das finde ich ja so faszinierend. Und das war eben zu der Zeit, wo die A wirklich das Programm gelebt haben und gerade erfunden haben. Und das hat ganz viel Wirkungskraft. Und für mich ist das einfach ein Auftrag in der Öffentlichkeitsarbeit, Ärzten zu vermitteln, dass wir dieses Programm haben und dass mit diesem Programm ganz viel Wirkungskraft möglich ist. Und dann merke ich einfach, dass wir langsam in Augenhöhe kommen. Also habe ich schon einiges in der Richtung erlebt. Und was ich auch so schön finde, wenn da so drinnen steht, also die AA funktionieren am besten unter ihrer eigenen Führung und mit ihrer eigenen Philosophie. Das heißt, diese Eigenständigkeit und diese Eigenverantwortlichkeit, die mir da vorgelebt worden ist, das war etwas, was mich mitgenommen hat. Also weg von diesem Behandeltwerden hin zu, wir haben alle dieselbe Krankheit und wir haben eine Lösung und wir helfen uns gegenseitig. Und wir kümmern uns auch sozusagen darum, dass wir unsere Dienste besetzen und dass wir uns finanzieren. Also das war für mich einfach ein Vorbild für mein eigenes Leben. Und das finde ich noch so genial vom Dr. Dibou, wenn er sagt, die Arbeit des Psychiaters sehe ich jetzt darin, dass er den inneren Widerstand des Patienten so erschüttert, dass das, was in seinem Inneren ist, so zur Entfaltung kommen kann, wie es unter der Wirksamkeit des AA-Programms geschieht. Also, dass der Psychiater wirklich merkt oder das Programm so weit verstanden hat, dass er weiß, dem Patienten muss man sozusagen nicht den Selbstwert aufblasen, sondern dem Patienten muss man klar machen, er muss so weit erschüttert werden, dass er kapitulieren kann. Also das ist für mich
Zeit, das lieber Christian.
Ja, dass diese Zusammenarbeit damals so war. Ne? Ja, danke fürs Zuhören.
Danke, Christian, für dein Teilen. Und möchtest du auch das Wort weitergeben an jemanden?
Ja. Den kenne ich nicht. Die Anni, die habe ich, glaube ich, noch nicht gehört.
Anni?
Ja, du bewegst dich.
Ich habe gehofft, der Kelch geht an mir vorbei. ja, Anni, Alkoholikerin. Ich konnte zuerst nicht so viel damit anfangen, weil das ist irgendwie ja an die Ehefrauen geschrieben. ich habe es mir dann so vorgestellt, so auf freundschaftliche Beziehungen so. Und was mir jetzt so nach dem Sprechen von Ulrike noch aufgefallen ist, mit diesen Kleinigkeiten irgendwie, da habe ich mich gefragt, warum man sich immer so an den Kleinigkeiten aufregt. Also da gibt es irgendwie keine Erklärung weiter dafür, ne? Vielleicht, weil man über die größeren Sachen sowieso gar nicht redet oder so. Und dann, und dann irgendwie war das für mich so ein bisschen überraschend, dass bei den 12 Schritten oder so, dass das halt für alle Parteien gilt. Also es ist wie so Fairplay im Fußball oder so. Also so mit dem Groll zum Beispiel, dass es irgendwie, keiner hat die Möglichkeit oder hat die Erlaubnis, irgendwie Groll zu empfinden oder so, oder halt grollig aufeinander zuzugehen, sondern irgendwie, alle Beteiligten müssen sich irgendwie an die gleichen Regeln halten. Also es kam mir so vor, genau. Ja, mehr kann ich erstmal nicht sagen. Ich gebe mal weiter an
Danke, Annie.
Was?
Danke, Annie, für deinen Teil.
Ja, bitte. Ich gebe mal weiter an Sylvie.
Sylvie, bitte.
Ja, danke, Annie, und auch, was du gesagt hast. Und danke allen anderen, die gesprochen haben, und vor allen Dingen Bill und Ulrike. Mich hat auch die AA-Gemeinschaft aus der Sicht von Ärzten fasziniert. Ich habe es ein paar Mal gelesen, weil ich manches nicht so schnell kapiert habe. Also Sylvie, Alkoholikerin. Der zweite, der Dr. Foster Kennedy, der schreibt, die Religion und jenen Instinkt zum Zusammenschluss mit seinesgleichen, den Herdeninstinkt, dass das die stärksten Kraftquellen sind, die dem Menschen bekannt sind. Und dass wir uns darauf, die AA, dass wir uns darauf berufen. Das finde ich, und dass eben alle von diesen Psychiatern eben das mit dem Glauben dann erwähnt haben. Weil unser Gefühl abgestumpft ist und weil wir jenen Glauben verloren haben, der Berge versetzt und ohne den die Medizin wenig ausrichten kann. Also dass sie ihre eigenen Schwächen eingestehen, dass sie das klar machen, dass sie sich dazu bekennen, wo ihre Grenzen sind und wo dann eben AA, wenn das Programm gearbeitet wird, ansetzt und dass damit mehr erreicht werden kann. Also ich habe jetzt so ein bisschen gestutzt immer wieder, wenn ich das so gehört habe, so diese Ausweglosigkeit mit dem, worunter wir leiden, zu leiden haben, mit diesem Ismus, mit diesem nie endenden Themen. Und da tröstet mich aber enorm gerade diese Hörertapes von Kappes, der eben das dann auf alle ausweitet. Ich weiß nicht, wer jetzt alles so in dieser Gruppe ist. Mir hilft es gerade immens viel, weil er eben auch sagt, wir leben einfach in einer süchtigen Gesellschaft und jeder hat auf seine Art
Zeit, Süchte.
Und das tröstet mich so immens, weil sonst könnte ich echt gefrustet werden. So, danke, dass ich sprechen durfte und ich gebe weiter.
Danke, Sylvie, für dein Teilen.
Gerne. Ich gebe weiter an den Frank in Bremen, bitte.
Ja, hallo Frank, Alkoholiker.
Hallo Frank.
Hallo Freunde. Ja, zum Thema an die Ehefrauen. Also ich bin jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren im Programm und ich durfte auch schon ein paar Mal sprechen. Und das erste Mal, als ich gesprochen habe, war das Thema an die Ehefrauen. Und das zweite Mal, als ich sprechen durfte, war das Thema an die Ehefrauen. Und da habe ich gedacht, was ist denn das? Was soll das? Was will mir denn da jemand mit sagen? Und das war einfach total schön, weil ich dort im neunten Schritt nochmal mit meiner verstorbenen Ex-Frau nochmal ein, nochmal so eine ganz andere Sichtweise bekommen habe auch. So dieses mitzubekommen, wie auch ich heute froh darüber bin, dass sie Al-Anon gehabt hat. Dass sie Al-Anon hatte in der Zeit, als ich noch getrunken habe, wo wir zusammen gewohnt haben. Und wie ihr das mit ihrer Krankheit, die auch so eine Wesensveränderung mit sich brachte. Und aber trotz allem war Al-Anon immer präsent. Und das war etwas, wo ich gemerkt habe, boah, das hat ihr richtig gut getan. Das war einfach etwas, wo ich heute sehr, sehr dankbar für bin. Und das war einfach so mal nochmal dieses zweimal Anti-Ehefrauen, einfach auch nochmal, das war ein großes Glück für mich einfach auch. Ja, und dann auch nochmal zu den Ärzten. Ihr habt schon so viel erzählt und ich will auch immer, was weiß ich, erzählen, warum das Programm von AA so eine tolle Geschichte ist, auch an neue in Infomeetings und so. Aber das, was der Christian sagte, wer heilt, hat recht. Nicht? Und das ist eigentlich alles. Über was anderes brauche ich da nicht zu sagen.
Die auch Zeit, lieber Frank.
Ja, das war's auch. Dankeschön.
Danke, Frank. Möchtest du das Wort weitergeben an jemanden?
Dann nehme ich mal den Till aus Chemnitz.
Till aus Chemnitz.
Ja, hallo Freunde, Till aus Chemnitz. Danke für das Thema und das Aufrufen und für eure Beiträge. Ich bin auch Al-Anon und gleichzeitig Alkoholiker und irgendwie beschäftigt mich das Ganze sehr stark. Ich habe hier einen Satz, der mich sehr beschäftigt, wo ich nicht zum Ende komme, den will ich einfach mal in den Raum stellen. Falls Sie nicht von Ihrem, also da geht es um die Kinder, die gleiche Verhaltensweise gilt für den Umgang mit Ihren Kindern. Falls Sie nicht vor Ihrem Vater geschützt werden müssen, ist es besser, keine Partei zu ergreifen in einem Streit, den er während des Trinkens mit Ihnen hat. Das halte ich für eine sehr, sehr hohe Aufgabe, einen sehr, sehr hohen Anspruch. Ich finde das zwar grundsätzlich richtig, weiß aber auch, wie schwer das ist und habe auch deshalb ein Problem, weil ich das eben auch so erlebt habe, nämlich mit einer Mutter, die ihren Mund gehalten hat gegenüber dem Konsum meines Vaters. Und tue mich damit sehr schwer. Wenngleich ich auch verstehe, dass es besser ist, die Kraft dafür zu benutzen, ein besseres häusliches Klima zu schaffen. Aber bei uns zu Hause hat das nicht funktioniert. Allerdings war meine Mutter auch nicht im Programm, ne? Mein Vater eben auch nicht. Und ein schwieriges Thema für mich, aber danke, dass ich das hier lassen durfte. Ich würde weiter.
Danke für dein Teilen, Till.
Danke. Ich würde weitergeben an die Ulrike Wiesbaden.
Oh je.
Ulrike Wiesbaden.
Ulrike, Alkoholikerin, hallo. Ich habe gedacht, ich werde nicht aufgerufen. Vielen Dank, Ulrike, für dein Teilen. Hat mich auch sehr beeindruckt. Und zu dem Thema habe ich gestern einen Film gesehen von Bill Wee, glaube ich, diesen Originalfilm mit seiner Frau. Und da war so deutlich, wie er sich entwickelt hat und wie sie sich bemüht hat um ihn. Und wie er immer wieder versagt hat und wieder getrunken hat. Sie hat ein Kind verloren und er war nicht da und so. Ich bin jetzt hier in den Aufgaben nicht so fleißig gewesen. In meiner eigenen Geschichte, ich komme aus einer Familien, der, ich glaube, mein Vater Alkoholiker war. Ich kann das ja nicht so genau sagen. Mein Vater hat in dem letzten Drittel oder Viertel seines Lebens sehr wenig Alkohol getrunken. Deswegen ist mir das nicht so ganz klar, ob er wirklich Alkoholiker war. Der hat dann, seitdem er vielleicht so 65 war, jeden Abend ein Bier getrunken und hat auch nicht mehr geraucht und so. Und früher war er sehr, sehr cholerisch und ist sehr, also die Familie war aber auch durch die Geschichte der Nachkriegszeit und mein Vater war Vertriebener, einfach sehr, sehr kompliziert. Aber was sich so fortgesetzt hat, sind ähnliche Dinge, die sich fortgesetzt haben. Und was mir auffällt, ist in meinem jetzigen Leben, dass alles, über was nicht gesprochen wird, eigentlich viel lauter spricht als das, über was geredet wird. Und über die schwierigen Themen wird nicht gesprochen.
Die Zeit, liebe Ulrike.
Ich bin auch Al-Anon. Ich bin mir da auch noch nicht so ganz klar, wie... Ich bin aber nicht in Al-Anon noch nicht lange und auch nicht fest im Programm, aber ich weiß, dass ich da reingehöre und Alkoholikerin bin ich auch. Also die Tragik, ich habe schon einige gestorbene Geschwister und ja, es ist eine Familienkrankheit über viele Generationen. Danke.
Dankeschön, Ulrike, für dein Teilen. Und möchtest du jemandem das Schlusswort geben?
Katrin, möchtest du sprechen?
Katrin aus Athen.
Katrin möchte nicht. Dann Joel, möchtest du sprechen?
Okay. Ich bin Joel, ich bin Alkoholiker. Danke, dass du mir das Schlusswort gegeben hast. Ehrlich gesagt habe ich diese Aufgabe nicht gemacht, aber ich habe das Kapitel gelesen und ja, alles, was ich heute hier gehört habe, finde ich sehr zutreffend und im Moment tue ich mich ein bisschen schwer damit, wie ich bestimmte Familienmitglieder so beeinträchtigt habe in meinem so Dry-Drunk-Benehmen und in letzter Zeit ist es mir eigentlich gestern mit einem Yoga ausgerechnet so eingefallen, wie ich gehört, dass den nächsten oder übernächsten Kapitel mehr so treffend über die Familie nachher weiß ich nicht. Wie ich meine Mutter behandelt habe am Ende ihres Lebens, als sie immer so geistig kranker wurde mit ihrer Depression und auch andere psychiatrischen Dingen. Und nachdem mein Vater gestorben ist, es ist eine lange Geschichte, aber es ist mir in letzter Zeit, seit gestern stört es mich sehr. Und ich tue mich schon schwer damit. Ich bin mit einem achten Schritt eigentlich. Und ist mir auch gefallen, deswegen habe ich so verzögert dabei. Es ist bestimmt eine Familienkrankheit. Und während dieser Zeit, als meine Mutter noch im Leben war, die letzten zwei Jahre ihres Lebens, vier Jahren ihres Lebens nach dem Tod meines Vaters, hatte ich gar kein Programm. Ich war ein Dry Drunk und ich war ein sehr böser und öfters wütender und ein schwieriger Mensch, glaube ich. Und ich will mich nicht so herum so peitschen oder so, aber ja, so ist es nun mal. Und es ist...
Zeit, lieber Joel.
Danke. Ich wusste nicht, wo ich damit so hingehe. Also gut. Das war's von mir. Danke.
Dankeschön, Joel, für dein Teilen. Und jetzt kommen wir zum zum Ende des Teilens. Und bevor wir das Teilen aber beenden, hat jemand hier das brennende Verlangen, nach dem Meeting zu trinken? oder sonst etwas Dringendes auf dem Herzen, dann kannst du dich jetzt kurz mitteilen oder nach dem Meeting mit uns sprechen. Wir sind dann noch mindestens 15 Minuten hier, auch für die, die unbedingt teilen möchten und noch keine Gelegenheit hatten. Gibt es noch jemanden, die oder der teilen möchte oder sonst Fragen hat?
Ich hätte vielleicht noch eine Info kurz, Bill.
Ja, Janis.
Ich nutze den Moment kurz. Also irgendjemand hat die Information gegeben, dass der Moneypool geschlossen ist und es ist nicht so einfach jetzt, also ich kann jetzt nicht einfach einen neuen erstellen und ich denke, wir werden im Arbeitsmeeting eine Lösung finden und euch dann über die Signalgruppe informieren, wie es damit weitergeht. Danke fürs Zuhören.
Danke, Janis. Auch irgendwelche Fragen oder jemanden, die oder der teilen möchte unbedingt? Okay, dann ein Dankeschön geht an alle, die für dieses Meeting Dienst machen und es somit ermöglichen. Vielen Dank, Janis und Birgit, Yvonne, Christian, Bernd, Alvin und alle anderen, die die Dienst für unser Meeting machen. Und dann nochmal die Erinnerung.
Und dich, Bill. Danke. Ah. Ja.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich vergesse auch, dass mich selbst zu bedanken. Das kommt mir ein bisschen merkwürdig vor. Okay, dann nochmal die Erinnerung. Wir haben das Meeting aufgezeichnet. Und wenn du versehentlich aufgezeichnet wurdest, teile uns das mit. Christian, der den Aufnahmedienst übernommen hat, kann auch rückwirkend einzelne Beiträge löschen. Und wir werden die Aufnahmen über unsere Signalgruppe mit euch teilen. Und ich wollte auch nur kurz sagen, falls ihr irgendwelche Meetings verpasst habt, könnt ihr zu jeder Zeit diese verpasste Meetings bei dem Link von den Aufnahmen nachhören. Also die sind alle gespeichert dort und die sind alle dort zum Nachhören für euch. Okay, dann zum Schluss möchte ich euch noch daran erinnern, dies ist ein anonymes Programm. Wen du hier siehst, was du hier hörst, wenn du gehst, bitte lass es hier. Ich möchte auch nochmal mich herzlich bedanken für das Sprechen von Ulrike. Danke, vielen Dank, Ulrike, für dein Sprechen heute. Hat mir sehr, sehr gut getan, von dir zu hören und vor allem zu diesem Thema auch, was auch sehr vielfältiges, viele Hinsichten zu diesem Thema gibt. Okay, bitte helf mir, dieses Meeting zu schließen mit einem Moment des Schweigens für diejenigen, die noch am Alkoholismus leiden, innerhalb und außerhalb dieses Meetings, gefolgt von dem Gelassenheitsgebet in der Wir-Form. Bitte schaltet dazu eure Mikrofone an. Gott, gebe uns die Gelassenheit,
den Willen hinzunehmen, die wir nicht ändern können, den Mut, Dinge zu ändern, die wir ändern können, die Weisheit vom anderen zu
unterscheiden. Kommt wieder, bitte 24 Stunden, wir,
es funktioniert. Es funktioniert.
Danke für eure Beiträge.
Danke für alles. Danke.
Vielen Dank,
Katrin.
Ciao.
Vielen Dank, schönen Abend noch.